ARD.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Wenn es kompliziert wird beim Erben, dann ist Marcel Sonnenberg zur Stelle. Und heute Vormittag ist er bei uns zu Gast. Herzlich willkommen in SWR 1, Leute. Grüße Sie.
Vielen Dank für die Einladung. Guten Morgen.
Guten Morgen. Sie sind Nachlasspfleger und Testamentsvollstrecker. Vollstrecker, das klingt so extrem. Ist das extrem, was Sie machen?
Nein, es ist nicht extrem. Es ist ein ganz normaler Beruf, wie jeder andere auch. Es heißt nur Vollstrecker, weil ich den Willen des Verstorbenen vollstrecken soll.
Und dass es ein ganz normaler Beruf ist, wie jeder andere auch, das glaube ich Ihnen nicht, spätestens seit ich Ihr Buch gelesen habe. Ja. Denn das finde ich persönlich schon sehr extrem. Können Sie mal so einen Fall beschreiben, der dann Ihrer Meinung nach nicht zum normalen Alltag gehört?
Ach Gott, also dann ist die Frage, was ist normaler Alltag und was ist, was ist kein normaler Alltag? Wenn Sie in meinem Beruf, meiner Branche tätig sind, dann erleben Sie immer wilde, verrückte Dinge. Aber was ist eine Geschichte? Ich gehe jeden Tag in die Wohnung oder in die Häuser Verstorbener. Und jeden Tag erlebe ich dort, sobald ich die Tür aufschließe, irgendwas anderes, irgendwas Neues und erlebe das Leben eines Menschen. Und das ist immer aufregend und immer anders.
Das ist für uns Normales ja schon extrem, überhaupt so Räumlichkeiten zu betreten. Worauf achten Sie denn als erstes, wenn Sie da reinkommen?
Also als erstes, wenn ich die Tür aufmache, halte ich die Nase rein.
Ja.
Weil Sie können sich vorstellen, es ist nicht immer so, dass die Wohnung aufgeräumt ist und nicht immer gut riecht. Und das ist die erste Kontrolle. Mhm. Und dann gehe ich einmal durch die Räume durch und versuche mir ein Bild zu schaffen. Mhm. Was hat hier für ein Mensch gelebt? Wie sieht es hier drin aus?
Ja.
Und wenn ich das erste Bild mir gemacht habe, dann fange ich an, meinen normalen Alltagsstiefel zu fahren. Also ich suche Unterlagen. Welche Bankkonten hatte der Verstorbene? Gab es Versicherungsverträge? Gehört die Wohnung möglicherweise ihm oder ist die nur gemietet? Gibt es ein Auto? Etc. pp. Also welche Vermögensverhältnisse gibt es oder gibt es nicht?
Klingt so nach einer Detektivarbeit.
Ist es auch.
Und welche Ihrer Eigenschaften ist da am meisten gefordert?
Neugier. Also ich glaube, das ist die Eigenschaft, die am wichtigsten ist. Sie müssen neugierig sein. Denn es ist ja niemand da, der Ihnen sagen kann, schau mal da und schau mal hier. Sondern Sie müssen Lust darauf haben zu suchen.
Kommen Sie sich dann manchmal komisch vor, dass Sie in Intimsphären von Toten eindringen? Denn das tun Sie ja schon. Sie müssen ja gucken, auch an den Orten, wo man sagen würde, ist total privat, geht normal kein Mensch hin.
Ja, das hat mir am Anfang auch ein bisschen was abverlangt, ehrlich gesagt. Das ist unangenehm am Anfang. Aber ich mache das mittlerweile so lange, dass ich halt sage, okay, es ist Teil meines Berufes, ich muss in die Intimsphäre eintreten.
Welche Reaktion erleben Sie von den, wenn jemand erfährt, Sie sind jetzt eingeschaltet als Testamentsvollstrecker, wie reagieren die Menschen da auf Sie?
Unterschiedlich. Also es gibt Menschen, die sind durchaus dankbar, dass jemand da ist, der sich der Sache annimmt und sagt, oh Gott sei Dank, jemand kümmert sich. Zum Beispiel ein Vermieter, der ist oft erfreut, dass jemand da ist, der sich jetzt um die Wohnung kümmert, der sie ihm ausräumt oder der ihm weiter Miete bezahlt. Oder die Erben, die sagen, endlich ist jemand da, der uns das hier ordentlich aufbereitet und die Sachen für uns sucht und findet. Es gibt aber auch Menschen, die sehr aggressiv reagieren, weil sie möglicherweise nicht bedacht wurden, obwohl sie doch darauf alles gesetzt hatten.
Wenn sie aufs Erbe spekuliert haben.
Genau. Ja. Oder das habe ich auch in meinem Buch geschrieben, es gibt oft Fälle der sogenannten Behindertentestamente. Also Eltern wollen, wenn sie meinetwegen zwei Kinder haben und eins ist behindert, dass ein Testamentsvollstrecker eingesetzt wird, der die Interessen dieses behinderten Kindes vertritt. Und das ist oft für das andere Kind ein Schlag ins Gesicht, weil er sagt, ich habe mich doch jahrelang um meinen Bruder und meine Schwester gekümmert und jetzt setzt sie mir jemanden vor die Nase, der das machen soll. Und das ist für die oft kein schönes Gefühl.
Ja, wobei die ja gleichermaßen bedacht werden können.
Ja klar. Aber es soll jemand trotzdem...
Allein, dass
Sie
da
sind. Dass ich da bin, ist schon nicht in Ordnung. Ja.
Und wenn Sie jemand fragt, was Ihre Aufgabe ist als Testamentsvollstrecker, wie beschreiben Sie das?
Es ist ja die Nachlasspflegschaft, Nachlassverwaltung und Testamentsvollstrecker sind diese drei Felder, in denen ich mich bewege. Und es geht immer darum, Vermögen zu suchen, Vermögen zu sichern, zu verwalten und dann gegebenenfalls den Erben zu übergeben, wenn ich sie gefunden habe oder wenn es die Erben schon gibt. Das ist im Prinzip meine Hauptaufgabe.
Braucht jeder von uns ein Testament?
Nein.
Wer braucht's?
Nein, Sie können sich ja entscheiden. Unser Gesetzgeber war ja schlau. Er hat gesagt, Ich kann ein Testament machen, ich muss es aber nicht, denn es gibt auch eine sogenannte gesetzliche Erbfolge. Also wir haben in unserem bürgerlichen Gesetzbuch eine Regelung, wer wann wie erbt. Und man kann sich auch zurücklehnen und sagen, dann soll es so geschehen.
Die geht wie?
Na, das ist so, es gibt verschiedene Erbordnungen. Also wenn ich jetzt versterben würde, dann erben zuerst meine Kinder. Sollte ich keine Kinder haben, dann würden meine Eltern erben. Und deren Abkömmlinge, also wenn ich Geschwister hätte, meine Geschwister. Und wenn es auf dieser Ebene auch niemanden gibt, dann geht es eins höher auf die Ebene der Großeltern und dann der Urgroßeltern und immer dort in die Zweige und die Abkömmlinge. Das kann ich so wollen. Oder ich sage, ich möchte das nicht. Ich möchte das selbst bestimmen, wie es zu sein hat. Und dann schreibe ich ein Testament.
Wer jetzt gut zugehört hat, hat gehört, die Kinder sind die Ersten. Die Frau, wo bleibt die?
Die Frau hat ein Sondererbrecht. Also sie ist ja kein Verwandter, weil wir haben ein Verwandtschaftserbrecht. Und für die Frau gibt es eine spezielle Regelung. Also sie erbt mit gewissen Anteilen neben der jeweiligen Erbordnung.
Ist das dann automatisch vom Gesetzgeber geregelt oder brauche ich dafür dann ein Testament?
Nein, das ist automatisch geregelt.
Okay. Ja. Und die Ordnung wäre dann wie? Gibt es nicht da so Regelungen? 50% Frau, 25% Kinder? Oder
genau,
ist das denn?
Genau, genau. Also so es kommt darauf an, wie viele Kinder sie halt haben, so. Ja. Also wie es aufgeteilt wird. Aber jetzt bei meinen Kindern, die ich habe, ja, da würde meine Frau vom Gesetz wegen die Hälfte erben.
Und die Kinder dann 25%.
Genau. Genau.
Gibt es das richtige Alter, um ein Testament zu machen?
Immer jetzt. Ja. Also Sie wissen ja nie, wann es vorbei ist.
Ja.
Also ich habe am Sonntag schrieb mir ein Schulfreund, dass seine Frau plötzlich verstorben ist. Mhm. Und da war auch nichts geregelt. Sie wissen nie, wann es ist. Also sollten Sie sich Gedanken machen, ob Sie ein Testament brauchen und ja, wie sollte das aussehen?
Weil Sie es gerade ansprechen, Sie schrieben einen Schulfreund. Ich könnte mir vorstellen, in dem Beruf, in dem Sie sind, kriegen Sie aus dem privaten Umfeld ständig solche Fragen, oder?
Nein, das bekommen Sie, glaube ich, als Anwalt immer. Ja, also auf jeder Veranstaltung, auf der Sie sind, werden Sie gefragt, du sag mal, ich habe mal ganz kurz eine Frage. Ja. Das ist oft so. Nee, also wenn ich helfen kann, mache ich das gerne. Es ist nur immer so ein bisschen an der Kante, wo beginnt die Rechtsberatung und wo wird es für mich dann auch hakelig, wenn ich mal falsch liegen sollte und wo gebe ich Antworten.
Ab wann ist denn ein Testament gültig? Da gibt es doch auch so viele Geschichten immer drumherum.
Na, das ist eigentlich ganz einfach. Also es muss handgeschrieben und unterschrieben sein. Das ist die einfachste Form. Also wenn Sie sich ein Stück Papier nehmen oder den berühmten Bierdeckel in der Kneipe und darauf ist erkennbar, dass ich das geschrieben habe, wann ich das geschrieben habe und dass das Ding unterschrieben ist, dann genügt das eigentlich schon.
Muss aber nicht handgeschrieben sein. Also wenn ich zum Notar gehe, ist es ja wahrscheinlich dann nicht handgeschrieben, oder?
Nein, dann schreibt der Notar für Sie vor, aber Sie müssen halt vor dem Notar unterschreiben.
Und wie schreibe ich ein Testament? Also was kommt da so als erstes rein? Gibt es da irgendwie einen Ablauf, der zu empfehlen ist? Was sagen Sie?
Naja, also Sie können im Prinzip ja alles reinschreiben. Also ich habe schon Testamente gesehen, die gingen über 15 Seiten, in denen mit der ganzen Verwandtschaft abgerechnet wurde. Aber eigentlich geht es ja darum, eine nachvollziehbare Lösung für Ihren Nachlass niederzuschreiben. Und das sollte möglichst eindeutig und klar verständlich für alle Beteiligten sein.
Hallo, das ist ja mal wieder ein interessanter Gesprächspartner, schreibt uns gerade Nora Noé aus Mannheim. Und manche SWR1-Hörerinnen und Hörer können auch hell sehen, weil dann schreibt sie, könnten Sie vielleicht noch auf das Berliner Testament eingehen. Und Nora, genau die Frage steht jetzt bei mir hier als Nächste auf dem Zettel. Was ist das Berliner Testament, Marcel Sonnenberg?
Also das Berliner Testament ist ein Klassiker, ja, sehr beliebt, oft genommen. Das ist einfach ein Testament, in dem die Eheleute beschließen, dass sie sich wechselseitig zu Erben einsetzen. Das heißt, wenn ein Ehepartner verstirbt, erbt erst der andere Ehepartner. Und erst wenn der verstirbt, ist geregelt, dass dann erst die Kinder erben.
Ja.
Um sozusagen das Vermögen in der Ehe zu halten und erst danach an die Kinder weiterzugeben.
Wenn Sie sagen, das ist ein Klassiker, welche Klassiker gibt es da noch?
Ja, das ist der Klassiker überhaupt eigentlich, ja, so, den viele Eheleute wählen.
Mhm. Ja. Schütteln Sie manchmal den Kopf, wenn Sie dann Testamente lesen, was da so drin steht?
Ich schüttel den Kopf, aber ich bin auch nicht in dem Kopf des Verstorbenen. Also ich weiß ja nicht, was er sich dabei gedacht hat. Oft ist es ja gut gemeint, aber eben schlecht gemacht und nicht nachgedacht darüber. Also leider führt das manchmal dazu, dass die Testamente unwirksam sind, weil sie schlicht nicht durchführbar sind.
Zum Beispiel?
Wenn Sie zum Beispiel ein Testament schreiben und sagen, ich möchte, dass mein Geld, was gut gemeint ist, an die Kinderkrebshilfe geht. die Kinderkrebshilfe an sich gibt es so nicht, sondern Sie müssen ja irgendwie sagen, welcher Verein, welchen Verein meine ich oder welche Einrichtung meine ich.
Konkret.
Genau, es muss halt konkret sein.
Ja.
Oder wir hatten mal ein Testament, da hatte die Erblasserin geschrieben, sie möchte gern, dass ihr Geld an eine soziale Einrichtung geht, und dann hat sie Klammer auf und hat diverse aufgezählt. Mhm. Greenpeace, WWF, etc., etc.
Was aber keine sozialen Einrichtungen
sind. Genau, es sind keine sozialen Einrichtungen, und sie müssen ja einen sich aussuchen. Also sie müssen konkret sagen, ich möchte, dass mein Geld dort und dort hingeht.
Ja.
Also ich möchte, dass mein Geld an die Kinderkrebsstation am Uniklinikum in Gießen, Frankfurt, wo auch immer. Diesen Fall hatte ich schon, und dann ging das auch.
Klingt schon, dass man eine Menge falsch machen kann, ne?
Naja, wenn Sie das ordentlich formulieren und das für jeden Dritten plausibel machen, dann geht es schon.
Wobei Sie sagen, ja, so klassische Rechtsberatung jetzt im Radio möchten Sie nicht machen. Aus welchem Grund?
Das ist einfach schwierig. Also die meisten, also gerade in Erbstreitigkeiten ist es so, Sie haben sehr, sehr viele Beteiligte, und es ist oft schwer, pauschale Antworten zu geben, weil Sie den ganzen Stammbaum zum Beispiel nicht kennen. Sie wissen nicht, welche Verhältnisse sind bei diesen Menschen, wer lebt nicht, was wurde wirklich vereinbart. Und es geht oft um Detailfragen. Und wenn jetzt einzelne Fragen kommen, dann wäre es in der anwaltlichen Beratung bei mir im Büro wahrscheinlich ein 2-Stunden-Gespräch, in dem ich ganz viele Fragen stellen müsste, um das für mich so darzustellen, dass ich eine klare Antwort geben kann.
Ja, weil es einfach sehr komplex ist.
Es ist schwierig. Und als Anwalt haften Sie für falsche Auskünfte. Und da, den Schuh möchte ich mir nicht anziehen.
Ja, das können wir auf jeden Fall nachvollziehen. Wie ist es denn überhaupt? Wie lange sind Sie mit einem Fall beschäftigt? Das lässt sich wahrscheinlich zeitlich gar nicht so eingrenzen, oder?
Schwierig.
Ja, glaube ich.
Also es ist ja, wie ich eingangs sagte, ich gehe ja in Wohnungen hinein, schließe Türen auf, und dann erwartet mich alles. Manchmal sehr wenig, manchmal sehr viel.
Ja.
Also ich habe Fälle, die betreue ich, glaube ich, seit 10 Jahren, weil ich immer noch am Ermitteln der Erben bin.
Wahnsinn. Gibt es ungelöste Fälle, die Sie nie lösen konnten?
Ja, gibt's auch.
Haben Sie ein Beispiel?
Also wir haben zum Beispiel, aktuell habe ich einen Fall, da ist einer der möglichen Erben, lebt in einem Kloster in Schweden. Und dieses Kloster reagiert auf meine Antworten nicht. Also ich brauche halt irgendeine Rückmeldung von dem, von dem Kloster. Lebt der Bruder noch? Ist der noch da? Also nicht der Bruder im Sinne des,
Klosters?
Des Klosters, nicht des Bruders, verstanden. Lebt der noch? Ist der noch da? Was ist mit diesem Menschen, um meinen Stammbaum zu Ende zu bauen? Ja?
Wäre das vorstellbar? Im Extremfall müssten Sie nach Schweden fahren, um dort dann zu ermitteln? Oder wie funktioniert das dann?
Ich müsste im Prinzip hinfahren und gucken, ist der Mann denn wirklich da? Gibt es den?
Ja.
Denn ich brauche ja auch Urkunden, um nachweisen zu können, dass es ihn gibt und dass er noch lebt.
Ja. Wie ist das mit dem Digitalen? Ist da viel inzwischen zu finden? Wahrscheinlich gar nicht so einfach. Ne?
Ja, also wenn Sie Erben ermitteln, wenn Sie das meinen, das geht mittlerweile ganz gut. Ich gebe Ihnen mal ein lustiges Beispiel. Es gibt eine Internetseite, die heißt Find a Grave. Also Sie können Gräber suchen, da können Sie Leute finden. Ja?
Ja.
Dann gibt es mittlerweile viele so Ahnenforschungsportale, in denen Sie viele Leute auch freiwillig ihre Daten preisgeben, in denen Sie suchen können. Ja. Das ist total spannend. Da wird echt viel gemacht. Aber für die tägliche Arbeit brauchen wir sind in Deutschland, Originalurkunden. Das heißt, dass wenn ich jemanden finde, der sagt, hallo, ich bin Verwandter und ich wohne hier in Tschechien, ich brauche seine Urkunden, und die brauche ich im Original. Das heißt, ich muss trotzdem den Gang zu den Behörden machen und die Sachen organisieren.
Digitaler Nachlass ist so ein Stichwort, das kommt immer häufiger vor, weil wir natürlich in einer digitalen Welt immer mehr zu Hause sind.
Ja.
Wie kompliziert ist das, da zu ermitteln?
Sehr kompliziert für mich.
Wie gehen Sie es an?
Ja, also wenn Sie in eine Wohnung eines Verstorbenen gehen, der mit 70 gestorben ist, dann finden Sie oft einen Leitsordner, und da steht drauf Bank oder Versicherung oder Haus, wie man das halt so gemacht hat früher. Und wenn Sie einen jüngeren Verstorbenen haben, der meinetwegen mit 25 oder 30 verstorben ist, dann finden Sie das in der Wohnung nicht mehr. Mhm. Was Sie finden, ist ein Tablet, ein Laptop und vielleicht ein Mobiltelefon. Ja. Weil er es gewohnt war, alle seine Bankgeschäfte, alle seine Daten, alle zu digitalisieren und die in seinem Handy, auf seinem Laptop zu betreuen. Das Problem ist, Sie brauchen Passwörter, Sie brauchen eine Face-ID und das habe ich alles nicht. Und ich kann an diese Daten nicht herankommen. Und dann können Sie zwar versuchen, alle möglichen Banken abzuklappern und zu fragen, hat denn der Verstorbene bei Ihnen ein Konto? Aber das ist ein müßiger Weg.
Ja, inzwischen gibt es ja auch viel zu viele, die kann man gar nicht alle abklappern.
Nein, Sie können auch keine Online-Banken.
Ja.
Das gibt es Unmengen, das finden Sie gar nicht mehr.
Das heißt, das Geld ist einfach weg?
Ja, schwierig. Ist wirklich schwierig. Also wenn Sie auf den Handys keine Notfallkontakte eingerichtet haben oder irgendjemand weiß Ihre Zugänge, dann sind Sie verloren. Nehmen Sie mal diese Online-Börsen-Apps.
Ja.
Wie sollen Sie herausfinden, dass es die jemals gab bei jemandem?
Keine Chance. Was empfehlen Sie?
Also ich plädiere dafür, immer transparent zu sein. Also mit dem Ehepartner oder mit den Kindern zu sprechen und zu sagen, passt auf Leute, wenn irgendwas passiert, da und da sind meine Unterlagen, das und das ist dein Ansprechpartner. Und das in Papierform oder wenn digital, dann so auf dem Handy einzurichten, dass ein anderer Zugang hat.
Ja.
Ja, das ist wichtig.
Also das ist ganz wichtig, um da für die Zukunft gerüstet zu sein.
Ja.
Gibt es denn da dann vielleicht auch noch die Möglichkeit, weil Sie eben den Leitsordner, den klassischen, angesprochen haben. Also ist das auch noch eine Variante, die digitalen Dinge da nochmal irgendwo schriftlich zusammenzufassen auf Papier? Ist das
ich habe das so gemacht. Also,
ja?
Ja, also ich habe, meine Frau und ich haben uns zusammengesetzt und dann habe ich gesagt, pass auf, wir machen einen Leitsordner und dann gibt es da Zettelchen, ganz klassisch, und da steht dann drauf, der Marcel hat ein Bankkonto dort und dort mit der und der Kontonummer,
ja,
und der Ansprechpartner bei der Bank ist der Herr so und so, und die Versicherung da und da, damit sie sofort Zugriff hat.
Ja. Was ist da noch wichtig? Wie kann man noch vom Testamentsvollstrecker profitieren, was der alles richtig gemacht hat?
Naja, also mein Haupttipp ist, Sachen wegwerfen. Also irgendwer, wenn sie mal sterben, muss das alles wegräumen.
Ja.
Und ich habe Unmengen an Keller, die mit Müll vollgestopft sind, die über Generationen aufgehoben wurden, weil man denkt, ach, das kann man nicht wegwerfen. Sortieren Sie Ihre Leben, das finde ich wichtig.
Ja.
Also zu Hause aufräumen, Sachen, die man nicht mehr braucht, einfach wegtun, verkaufen, verschenken, was auch immer. Und die finanziellen Dinge klar formulieren, klar aufschreiben, Sachen wegtun, die man nicht mehr braucht. Also es gibt ja Leute, die haben ja zig Konten bei irgendwelchen Banken, die nur Geld kosten, aber die keinen wirklichen Nutzen haben.
Ja.
Reduzieren, einfach reduzieren.
Ja. Also die aufschreiben ist schon mal ganz wichtig, haben wir jetzt gerade auch noch erfahren.
Ja.
Sie sind ja häufig unterwegs, halten Vorträge. Was sind da so Sätze, wo Sie sagen, das bleibt bei den Menschen ganz besonders hängen, das geht ins Herz?
Es kann schnell vorbei sein. Also was ich oft feststelle, ist, dass wir zwar alle wissen, dass wir sterben werden und es gibt auch kein Entrinnen. Auch wenn der Trend ja aktuell zu diesem langen Leben, also die Medien sind ja voll mit, wir werden unendlich leben können. Das ist ja, alle glauben, wir können das irgendwie rauszögern. Aber letztlich ist die Wahrheit, wir werden alle sterben. Und wenn man in Vorträgen den Leuten sagt, ihr werdet tatsächlich sterben, dann sind die gefühlt überrascht, dass das ja wirklich so ist.
Ja. Mich kann es erwischen.
Ja, genau, mich. Und das finde ich ganz erschreckend manchmal. Ja. Das ist wichtig. Das ist mir, den Leuten klarzumachen. Kümmert euch drum. So ewig ist es nicht mehr und fangt jetzt an aufzuräumen.
Gibt es da Menschen, die dann vielleicht auch rausrennen, weil sie sich irgendwie ertappt fühlen, weil sie Dinge nicht geregelt haben?
Ja, klar, die gibt es. Also ich glaube, es gibt vielleicht auch durch tragische Erlebnisse Menschen, die sehr, sehr ungern mit der Wahrheit des Todes konfrontiert werden und mit diesen Sachen überhaupt nicht umgehen können. Das gibt es.
Welche Geschichte aus Ihrem Alltag als Testamentsvollstrecker erzählen Sie denn immer und immer wieder?
Es gibt wirklich eine Geschichte, die verfolgt mich seit über 10 Jahren, weil ich das so in der Form auch nie mehr erlebt habe. Die ist tragisch, aber ich muss sie erzählen. Also ich wurde zum Nachlasspfleger bestellt. Der Vermieter hatte sich an das Amtsgericht gewandt und der bekam an einem Montagmorgen mit der Post einen Brief und da stand drin, lieber Vermieter, bitte kommen Sie in meine Wohnung, ich lebe nicht mehr. Und dann ist der Vermieter los und ist in die Wohnung, weil er einen Schlüssel hatte, hat die Wohnung aufgemacht und dann lag der Mieter tot in der Wohnung. Der hat sich umgebracht und das auch auf eine ganz martialische Weise. Der hat sich in der Badewanne eine Apparatur gebaut, mit der er sich selbst ertränkt hat. Also er hat sich so ein Gestell gebaut, dass er nicht raus konnte aus der Badewanne.
Ja.
Und das, was mich aber am meisten mitgenommen hat, ist, das muss von langer Hand geplant worden sein, weil er die ganze Wohnung leergeräumt hat. Also es gab keine Bücher mehr, es gab keine Kleidung außer die er anhatte.
Mhm.
Das Bett stand nur noch mit dem Bett, ohne Bezüge, ohne irgendwas. Es gab keine Handtücher, es gab keine Badeinrichtung mehr, es gab nichts mehr. Alles, was es in der Wohnung gab, war in der Küche ein kleiner Tisch und ein Stuhl. Und dort lag seine Brille, ein Aschenbecher und eine Zigarette lag drin, die er geraucht hatte vor dem Suizid. Und ich glaube heute noch, dass in dieser Wohnung eine extreme Kälte war. Das kann aber gar nicht gewesen sein, weil es war ja geheizt. Aber die Situation, das ganze Bild, das hat mich so mitgenommen, dass ich heute noch Gänsehaut kriege, wenn ich in diese Wohnung denke. Das hat mich wahnsinnig verfolgt.
Sie werden ja immer bei den unschönen Geschichten gerufen. Wie schützen Sie sich denn selbst davor? Es sind ja immer krasse Bilder, die Sie erleben.
Das stimmt. Also manche Bilder sind wirklich schlimm. Also Sie können sich ja vorstellen, wie ein Mensch aussieht, wenn er 3 Monate lang in seiner Badewanne gelegen hat.
Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich will es mir gar nicht.
Da bleibt nicht mehr viel von Ihnen übrig. Ja. Mhm. Also ich glaube, das Längste, was ich in der Wohnung hatte, war, dass jemand knapp 2 Jahre in der Wohnung gelegen hat. Das macht ja was mit der Wohnung.
Ja.
Ja. Das sind Bilder, die sind echt schwer. Zum einen über die Zeit hinweg entwickeln Sie eine gewisse Routine. Ich glaube, das ist, wenn Sie als Arzt in der Onkologie arbeiten, dann sind Sie irgendwann auch an einem Punkt, wo Sie sagen, es ist zwar schlimm, aber es ist halt mein täglich Brot. Ja. Also ich glaube, das ist einfach durch die jahrelange Tätigkeit. Und Sie müssen manche Dinge einfach mit einem gewissen Humor nehmen und sagen, das ist halt jetzt einfach so. Also ich hatte neulich mal eine Wohnung, da lag der Tote auch länger in der Wohnung und es waren Unmengen an Fliegen in der Wohnung, die alle gestorben sind über die ganze Zeit. Und wenn sie über den Boden gelaufen sind, dann haben sie diese restlichen Fliegen totgetreten. Und das hat sich angehört wie Popcorn. Und dann habe ich irgendwie auch mir so einen Schmunzel nicht verwehren können in der Wohnung, weil es irgendwie klang, als würde ich auf Popcorn laufen. Aber eigentlich war es tragisch. Ja.
Also Humor ist etwas, was hilft, nicht abzustumpfen. Was noch?
Ja, Professionalität. Also mit den Dingen einfach klar umzugehen. Das ist so, ja.
Dennoch, das bringt Ihnen ja keiner bei. Es sagt Ihnen ja niemand, die und die Bilder erwarten Sie jetzt gleich, weil Sie kommen da rein und sehen das plötzlich und kriegen manche Bilder vielleicht nicht mehr aus dem Kopf.
Das stimmt, ja. Manche bleiben wirklich für immer. Das ist so. Also wenn Sie Suizide haben und das, wie ich eben geschildert habe, dann haben Sie noch Bilder aus Ermittlungsakten der Polizei, wie die Leiche ausgesehen hat, was da passiert ist oder... Das kriegen Sie nie mehr aus dem Kopf.
Haben Sie schon mal Albträume deswegen gehabt?
Ja, bestimmt, aber ich kann mich an die ganzen gar nicht mehr erinnern, die es so gibt. Also ich hatte eine Akte, da hat die Mutter sich umgebracht und hat ihr Kind mit in den Tod genommen. Das Bild kriege ich nie mehr aus dem Kopf. Das ist einfach schlimm. Weil Sie ja auch dann weiterdenken und sich überlegen, was ist mit diesen Menschen vorgegangen, um sowas zu tun.
Ja.
Das ist schwierig.
Was treibt Sie an, Ihren Job zu machen?
Ach, meine Neugier. Das ist wirklich, also ich war ja ganz am Anfang, als ich frisch Anwalt wurde, als normaler Anwalt tätig. Und das ist auch eine spannende Tätigkeit, aber das, was ich jetzt mache, ist viel spannender. Sie haben auf der einen Seite alle Farben der Menschen, sie haben alles.
Menschliches.
Nein, ich habe Sozialwohnungen, ich habe sehr reiche Menschen, ich sehe alles.
Ja.
Und interessanterweise sind viele Menschen sehr, sehr ähnlich. Aber es ist auch juristisch für mich sehr, sehr spannend. Also gestern, schönes Beispiel, gestern Morgen fragt mich meine Kollegin in der Kanzlei, du, wie würdest du bei dem Toten die Beteiligung an einem Wald bewerten? Also der ist Miteigentümer eines Waldgrundstückes. Ja. Wie bewerten wir das hier in unserem Gutachten? Ja. Und eine Stunde später telefoniere ich mit der Zollbehörde, weil ich in einem anderen Nachlass einen Großhändler für Shisha-Tabak habe. Und dann ist die Frage, ob wir den überhaupt anfassen dürfen. Also sind da Zollbanderolen dran? Dürfen wir das verkaufen? Dürfen wir es anfassen? Darf ich Waffen anfassen? Wie gefährlich sind Waffen? Dann müssen Sie sich mit Versicherungsrecht, mit Steuerrecht. Also Sie haben juristisch eine riesen Bandbreite. Und das macht es total spannend.
Wie ist das denn eigentlich, wenn Schulden da sind und die niemand zahlen kann? Sind wir dann als Steuerzahler dran?
Nein. Nein. Also, wenn ich als Nachlassfähiger bestellt werde und das Vermögen ermittle und irgendwie rausfinde, hey, es ist nichts da, um die Verbindlichkeiten zu bezahlen, dann stelle ich meine Arbeit ein und teile den Gläubigern mit, es tut mir sehr, sehr leid, aber es ist nichts da, um das jetzt irgendwie zu bezahlen. Und dann müssen die leider leer ausgehen.
Es gibt aber doch Fälle, wo der Staat dann einspringen muss, oder nicht?
Der Staat ist sozusagen Zwangserbe. Also wenn wir keinen Erben ermitteln können, dann erbt der Staat, ja, und muss sich da auch manchmal um hässliche Dinge kümmern, wie verfallene Immobilien oder sowas, aber der zahlt keine Schulden.
Dieser Satz, beim Geld hört der Spaß auf, ist das die Erkenntnis, die Sie immer wieder machen?
Also nicht immer, also man kann das nicht pauschal sagen, aber es ist in vielen Fällen so, dass das Geld nicht so gut ist für manche Menschen.
Was erleben Sie da an Geschichten? Also da gibt es da wahrscheinlich auch Testamente, die voller Hass sind, oder?
Ja, die gibt es oft, ja.
Haben Sie ein Beispiel?
Da müsste ich jetzt in meinem Gehirn mal kramen. aber es ist schon so, dass wenn der Vater sich Gedanken gemacht hat, wie er das Vermögen aufteilen soll, er hat 3 oder 4 Kinder und hat sich Gedanken gemacht, die wenigsten sind zufrieden mit der Aufteilung, das mal so pauschal zu sagen.
Ja.
Und dann weckt das immer Begehrlichkeiten. Oft ist es auch so, wenn ich keine direkten Nachfahren finde, sondern ich gehe in weitere Erbordnungen und die Leute sind weiter entfernt und ich schreibe die an und sage irgendwie, schauen Sie mal, es gibt hier einen Herrn XY, ich glaube, den haben Sie beerbt, dann weckt das sofort Begehrlichkeiten. Also wenn man ein Erbe bekommt, dann heißt es immer gleich viel und dann ist die Erwartungshaltung auch groß. Ja. Und dann werden meistens wie, ach, das ist doch der Onkel so und so und der hatte doch.
Und da muss doch.
Und ja. Herr Sonnenberg, wo ist denn die und so. Ja. Und dann weckt das oft so Begehrlichkeiten. Das ist schwierig. Und dann geht es den Leuten dann auch nicht schnell genug.
Mhm.
Und dann versuche ich das immer zu so ein bisschen abzumildern und sagen, hören Sie, das ist wie ein Lottogewinn.
Ja? Ja.
Also freuen Sie sich doch mal, bevor Sie jetzt anfangen zu glauben, da muss noch mehr in der Tüte sein.
Ja.
Das ist oft schwer zu verstehen.
Ja, viele träumen ja, wie Sie gerade ansprechen, von dieser unerwarteten Erbschaft. Ist so ein Traum überhaupt gut? Also es kann ja auch nach hinten losgehen.
Sie können auch Schulden erben. Ja.
Das ist
nicht so gut. Ja. Aber ich hatte schon Nachlässe, wo ich Millionen vererbt habe.
Mhm.
Weitergegeben habe. Das ist schon toll. Ja.
Ja.
Und dann sollte man sich auch freuen, finde ich.
Grundsätzlich ein Erbe ausschlagen, geht das immer?
Ja, geht immer.
Also wenn da Schulden sind, dann ist es ja auch ratsam zu sagen,
also
nehme ich nicht.
Ich habe ja oft die Anrufe, Herr Sonnenberg, mein Onkel ist gestorben, was soll ich denn jetzt machen? Dann sage ich, kannten Sie Ihren Onkel? Ja, so leidlich. Okay, wissen Sie was über die Vermögenssituation? Also wissen Sie, ob da Geld ist, ob da Schulden sind? Ja, ich weiß gar nichts. Ja, dann haben Sie ab der Kenntnis 6 Wochen Zeit, um das Erbe auszuschlagen. Und wenn Sie in diesen 6 Wochen keine Gewissheit haben, da ist ein positiver Nachlass, dann doch lieber ausschlagen, weil ich erbe sonst auch Schulden.
Ja. Und wenn es dann ausgeschlagen ist und dann kommt doch noch die Million, ist zu spät.
Ist Pech, ja.
Wird Ihnen nicht unterstellt, so wenn Sie der Erste sind, der dann in die Wohnung reinkommt und da liegt dann halt der Goldbarren oder was auch immer, dass Sie, fällt es ja keinem auf, wenn Sie es einstecken.
Na klar. Also ich hatte Erben aus Österreich, die sind dann, wir haben die ermittelt und dann kamen die und wollten mal wissen, was da los ist. Und dann haben sie das Haus besichtigt und kamen zu mir und sagen, sie haben den Safe aufgebrochen. Ich hatte halt keinen Schlüssel.
Ja,
das kann ja gar nicht sein, dass ich den aufgebrochen hätte und was da drin gewesen sei. Dann sag ich, das kann ich Ihnen sagen, da lagen, ich glaube, 30.000 Euro drin oder sowas. Und hat es auch fotografiert und ich glaube, ich hatte auch einen Zeugen dabei.
Ja.
Und dann, woher sie jetzt wüssten, dass das nur 30.000? Ja, guter Mann. Also,
Ich höre aber raus, Sie haben nicht immer einen Zeugen mit dabei.
Nee, also ich gehe meistens erstmal alleine hin und wenn ich dann merke, ich sollte mal jemanden anrufen, dann rufe ich einen Mitarbeiter an, dass der kommt oder gleich einen Sachverständigen. Also wenn es irgendwie um Schmuck in den Wohnungen geht oder um irgendwelche Sachen, die wertvoller sind oder Waffen, dann rufe ich immer sofort jemanden an, weil bei Waffen wissen sie nie, was ist das, was hier rumliegt.
Wir haben schon darüber gesprochen, wie es schwierig so manches sein kann. Und da haben Sie ein Beispiel. Im Grunde, vieles gibt es ja in Filmen. Also die Serie Babylon Berlin haben viele gesehen. Und da muss der Kommissar dann auch Erben ermitteln. Vielleicht können Sie uns da eine Szene mal mitnehmen.
Ja, ich erzähle die Geschichte gerne. Der Protagonist in dem Film, ich habe es vergessen, wie er heißt, der Kommissar
er muss
irgendeine Person ausfindig machen im damaligen Berlin in den 20er Jahren.
Ja.
Und in dem, jedenfalls im Buch, im Film glaube ich auch, wird geschildert, wie er alle Standesämter in Berlin abklappern muss. Und es waren glaube ich damals 20 verschiedene Standesämter für jeden Stadtteil. Mhm. Und in den Standesämtern unterteilt sind die Personenurkunden nach Deutschen, Russen und sonstigen Ausländern.
Ja.
Und er musste dann sozusagen fußläufig alle Standesämter abklappern, um diese eine Person zu finden in der Kartei. Und das zeigt so ein bisschen, wie es heute noch ist, wenn wir Erben suchen müssen. Wir müssen nämlich auch in Berlin bei den Standesämtern anfragen, hat der mal da gelebt?
Mit einer Mail?
Nein. Also geht schon mit einer Mail, aber es ist halt einfach extrem aufwendig.
Ja. Ja?
Und die Urkunden müssen Sie im Original beschaffen und Sie müssen dann manchmal auch hin und selbst suchen in irgendwelchen Archiven. Das ist schon aufwendig.
Ja. Wenn wir nochmal über das Testament sprechen, wann ist es denn sinnvoll, einen Notar dabei einzuschalten?
Also ich finde es sinnvoll, wenn Sie komplizierte Regelungen haben, wenn Sie viel Vermögen haben, das Sie zu regeln haben, dann sollten Sie auf jeden Fall eine Beratung aufsuchen. Nicht nur, weil Sie Hilfe brauchen bei der Formulierung, sondern auch vielleicht bei steuerlichen Aspekten. Also wo können Sie Erbschaftssteuer besser gestalten vielleicht? Wie können Sie dafür sorgen, dass die nicht ganz so hart anfällt, wie sie anfällt? Und wie Sie die Regelung treffen sollten, damit es sauber abläuft? Wenn Sie als Normalbürger ein überschaubares Vermögen haben, das können Sie auch mit einem eigenen handschriftlichen Testament machen. Oder mein Lieblingstipp, den ich gerne gebe, geben Sie mit warmer Hand. Vergeben Sie Ihr Vermögen doch zu Lebzeiten. Also warum warten, bis Sie tot sind?
Am vernünftigsten dann.
Ja. Vergeben Sie es doch jetzt schon.
Ja. Ja. Und wer ein Testament macht beim Notar, was für Kosten kommen da auf einen zu?
Das geht immer nach dem Wert des Nachlasses. Also die Notare haben eine Tabelle, eine Gebührentabelle. Und je teurer oder je mehr es geht, umso teurer wird es halt auch.
Gibt es keine Obergrenze?
Nein.
Gibt es eine Untergrenze?
Ja, ich glaube ja. Also ich kenne die Gebührentabellen nicht auswendig, aber ich glaube, unter 200 Euro wird da nichts passieren.
Mhm. Also das kann dann teilweise auch richtig teuer werden.
Das kann sehr teuer werden, ja.
Ja. Was wird so am häufigsten falsch gemacht? Was erleben Sie da?
In den Testamenten, die sind zu kompliziert oft. Also es sind oft so verschachtelte Regelungen, die keiner mehr versteht, außer der Verstorbene, die Verstorbene selbst. Hm. Also da werden oft Namen benutzt, Spitznamen von irgendwem. Hm. Oder es ist nicht eindeutig geregelt, wer soll denn eigentlich der Erbe sein? Also da wird dann reingeschrieben, der eine soll das bekommen, der andere soll das bekommen und der dritte soll nochmal das bekommen und der vierte vielleicht nochmal das bekommen. Aber es muss ja mal klar sein, wer ist denn der Erbe des Ganzen? Sollen die alle Erbe sein mit einem gewissen Prozentsatz am Erbe, also am Anteil? Ja. Oder soll einer der Haupterbe sein? Die anderen bekommen einen Zahlungsanspruch oder dürfen das Auto aus dem Nachlass verlangen. Hm. Die Regelungen sind oft viel zu komplex.
Gibt es da Internetseiten, wo man sich gut informieren kann? Wo finde ich gute Infos, dass ich weiß, wie lege ich ein Testament richtig an?
Oh, Internet ist immer so eine Sache. Also,
ja, da schreibt das der eine das, der andere das.
Ja, also ich habe neulich auch mal so eine KI gefragt, ob sie mir ein paar Sachen erklären kann. Und dann hat die KI mich einfach angelogen. Also die hat mir falsche Informationen gegeben. Deswegen bin ich mit sowas immer vorsichtig. Also klar kann man sich da Informationen beschaffen und es gibt ganz viele Informationsseiten. Aber wenn Sie wirklich antworten wollen, gehen Sie zum Anwalt, lassen Sie sich beraten.
Das muss der Anwalt an dieser Stelle
ja
auch sagen, oder?
Ja, natürlich muss das sagen. Ich muss die Kollegen ja auch so ein bisschen mitnehmen.
Ja, eine Verbraucherzentrale würde über sowas nicht informieren, ne?
Doch, machen die bestimmt auch. Aber ich weiß nicht, wie weit die gehen und wie intensiv die Beratung da ist. Das kann ich nicht sagen.
Marcel Sonnenberg bei uns in SWR1, Leute. Sie sind Fachanwalt für Insolvenz, Steuerrecht und Testamentsvollstrecker. Ist das ein Traumberuf?
Ach Gott, man wächst da so rein. ich finde ja, es macht mir unendlich viel Spaß, weil es jeden Tag was Neues ist. Also sowohl im Tatsächlichen als auch im Juristischen. Und es ist einfach total spannend. Also ich finde es sehr, sehr spannend. Ich könnte nicht den ganzen Tag nur Arbeitsrecht machen oder nur Steuerrecht oder nur Insolvenzrecht. Nein.
Wenn Ihnen das beim Abi jemand gesagt hätte, Sie werden mal Testamentsvollstrecker, was hätten Sie denn da gesagt?
Ich glaube, ich hätte ihn erstmal gefragt, was ist das?
Ja.
Also das ist ja auch ein Grund, warum ich dieses Buch geschrieben habe, weil ich gesagt, wir müssen unsere Branche mal so ein bisschen in den Fokus rücken. Also die wenigsten Leute wissen, was ein Nachlasspfleger ist oder was ein Testamentsvollstrecker ist.
Weil wir einfach Berührungsängste mit den Themen haben oder warum ist das so?
Ich glaube, die meisten kennen das überhaupt nicht. Die wissen nicht, dass es sowas gibt. Und wir sind auch nicht so viele bundesweit. Also es gibt zwei Berufsverbände. Ich glaube, die haben jeweils knapp 1000 Mitglieder. Also wenn es bundesweit 2000 von uns gibt, sind es viele.
Wie ist es denn mit Nachwuchs?
Schwierig wie überall, glaube ich. Also, weil die Generation meines Alters und die Älteren ja alle wegsterben und in Rente gehen. Und die Generation nach einfach weniger Menschen sind. Und dann ist es einfach schwierig. Also, ich habe jetzt bei mir Anwältinnen im Büro. Ob eine von denen mir mal nachfolgen wird, weiß ich heute noch nicht. Ich hoffe sehr.
Ja, aber Sie können ja fragen.
Ja.
Was gibt Ihnen denn die Aufgabe? Also Sie können jetzt mal hier die Werbetrommel rühren für den Testamentsvollstrecker und den Nachlasspfleger.
Ja, die Werbetrommel. Sie haben jeden Tag neue Menschen um sich herum. Jeden Tag den Schlüssellochblick in das Leben eines anderen. Es ist versprochen immer was Neues und es ist immer anders. Und Sie finden immer wieder Sachen, die Sie vorher noch nie gesehen haben. Und Sie werden juristisch immer neu gefordert. Also wenn jemand Jura studiert und überlegt, mal Anwalt zu werden und nicht weiß, was er machen soll, das wäre mein Tipp.
Wie haben Sie sich denn über die Aufgabe und mit der Beschäftigung über die Jahre verändert?
Ach, ich glaube, also ich habe eine neue Einstellung zum Sterben gewonnen.
Nämlich?
Das Gelassener. Ich glaube, ich bin gelassener. Mir ist bewusster, dass das alles endlich ist. Und ich versuche mir ein bisschen mehr Raum für Momente zu schaffen. Das heißt nicht, dass ich weniger arbeite. Die Arbeit ist viel und ich glaube, ich arbeite auch sehr, sehr viel. Aber ich versuche mir so ein bisschen Räume zu schaffen, zu sagen, komm jetzt, man muss es nicht bis zum Letzten treiben, sondern man kann auch mal nach Hause gehen oder in die Eisdiele.
Wenn Sie sich mit dem Sterben schon beschäftigt haben, gibt es so eine Wunschvorstellung? Wie würden Sie gerne sterben?
Beim Skifahren. Ja.
Den Helm tragen Sie aber trotzdem.
Den Helm habe ich natürlich, ja. Aber so auf der Piste umfallen tot, das wäre mir, glaube ich, das Liebste.
Okay, und wenn das nicht passiert?
Dann
passiert ja relativ selten.
Ja, ich glaube, es wird mir so gehen wie den meisten in Deutschland mit 83 an Herz-Kreislauf-Versagen im Krankenhaus. Das wird, glaube ich, die Wahrheit sein.
Da gibt es ja Statistiken drüber. Also die allermeisten versterben im Krankenhaus und die allermeisten möchten aber bei ihren Lieben zu Hause versterben. Also da lässt sich nichts dran drehen, ne?
Nee, ich glaube, ne. Nein. Ich glaube, die meisten können einfach nicht mehr. Und dann ist es im Krankenhaus.
Ja, also das Problem werden wir an dieser Stelle nicht mehr lösen.
Nein.
Aber herzlichen Dank für Ihre Einblicke in den Alltag eines Testamentsvollstreckers, Marcel Sonnenberg, bei uns in S-Manns Leute.
Sehr, sehr gerne.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute. Wir nehmen uns die Zeit.